Welches einschneidende Erlebnis mit Gott hattest du bisher in deinem Leben? Oder anders ausgedrückt, welches Gotteserlebnis hattest du in der Vergangenheit, wo du heute sagen kannst, da hat Gott etwas in meinem Leben getan, das kann mir niemand nehmen? Gibt es sowas in deinem Leben? Vielleicht ein Heilungswunder? Vielleicht irgendeine Situation, die völlig unmöglich, unlösbar aussah und dann hat sie sich plötzlich zum Guten gewendet? Vielleicht eine tiefe Berührung mit der Liebe Gottes, wo du gespürt hast, Mensch, Gott ist real? Oder vielleicht auch eine Verhinderung von einem Unglück? Gibt es so etwas in deinem Leben? Gibt es so ein Erlebnis, wo du immer wieder dran denken musst, da hat Gott eingegriffen? Darf ich mal kurz fragen, wer hat so ein Erlebnis in seinem Leben? Wer kann sagen, ja, sowas kenne ich? Wow. Wow, das sind richtig viele. Wow. Ich habe auch so ein Erlebnis und ich möchte das euch heute Morgen kurz schildern. Wusstet ihr, dass man in der Schwangerschaft im Ultraschall ab der 5. Schwangerschaftswoche den Herzschlag von dem Embryo sehen kann? Ich finde, das ist Wahnsinn, in der 5. Woche. Und als meine Frau mit unserem ersten Kind, mit dem Samuel, schwanger war, da ging sie dann nach dem positiven Schwangerschaftstest, ging sie zum Frauenarzt und der Frauenarzt sagte, Frau Rettig, ich mache hier Ultraschall, ich gucke mir das an. Eigentlich müssten Sie in der 6. oder 7. Woche sein. Da ist kein Herzschlag, das sieht aus wie eine tote Zellansammlung. Wahrscheinlich lebt das Kind nicht oder sehr sicher lebt es nicht. Und Sie müssen ins Krankenhaus und wir müssen das einen Eingriff machen und so. Das tut mir sehr leid, Ihnen das sagen zu müssen. Und wir haben gedacht, nee, das können wir so nicht stehen lassen. Wir sind dann zu unserer Gemeindeleitung damals gegangen. Es war dienstags oder mittwochs, die haben dann noch für uns gebetet. Am Donnerstag ging Jenny dann ins Spital und war die Aufnahme. Am Freitag sollte der Eingriff sein. Und vor dem Eingriff am Freitag hat der Arzt dann noch mal eine Untersuchung gemacht. Und er guckt meine Frau an, er sagt, Frau Rettig, wenn ich nicht wüsste, warum Sie hier sind, würde ich sagen, gesunde Schwangerschaft in der 8. Woche. Das kann mir niemand mehr nehmen. Dieses Erlebnis kann mir niemand nehmen. Und es ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, was Gott Großes in unserem Leben in der Vergangenheit schon getan hat. Weil wenn er das in der Vergangenheit tun konnte, dann wird er es auch in der Zukunft wieder tun. Und ich bin erinnert an König David, der so viele Psalmen in der Bibel geschrieben hat und vor allem der Psalm 103, der genau diesen Punkt zum Ausdruck bringt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, wie Gott eingreift, wie er in unserem Alltag präsent ist, wie es nicht nur eine Vorstellung in unseren Gedanken ist oder eine religiöse Übung, am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, sondern Gott ist real und er kommt und er verändert unseren Alltag, unser Leben. Und wenn wir heute nochmal die 10 Plagen anschauen, dann auf der einen Seite muss ich euch ein bisschen enttäuschen, wir werden gar nicht so sehr die einzelnen Plagen anschauen, weil heute geht es mir ganz speziell um diesen Punkt, dass Gott diese Plagen, die übrigens in der Bibel immer Zeichen und Wunder heißen, gar nicht so sehr Plagen, dass Gott diese Zeichen und Wunder gebracht hat, um eine Erinnerung zu schaffen an seine Größe, Macht und Souveränität. Und ja, es sollte dazu dienen, dass der Pharao sein Volk gehen lässt. Aber genauso wichtig ist diese Erinnerung an einen mächtigen, souveränen Gott in den Gedanken, im Gedenken des Volkes Israels zu schaffen. Wir lesen, dass Gott diese Wunder getan hat, um dem ägyptischen Volk etwas klarzumachen. Wir lesen davon im 7. Kapitel, die Ägypter werden meine Macht zu spüren bekommen und Israel nicht aufhalten können. Da müssen wir jetzt einen Bibelvers sehen. Daran sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann sagt Gott, ich werde diese Zeichen und Wunder auch für alle Welt tun. Der Herr sprach zu Mose, geh morgen früh zum Pharao und richte ihm aus. So spricht der Herr, ich habe dich am Leben gelassen, um dir meine Macht zu zeigen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Und auch dem Volk Israel will er zeigen, wie groß und mächtig er ist. Wir lesen im 10. Kapitel, der Herr befahl Mose, geh zum Pharao, ich habe dafür gesorgt, dass er und seine Hofbeamten unnachgiebig bleiben, denn ich will mitten unter ihnen Zeichen und Wunder vollbringen, damit ihr euren Kindern und Enkeln erzählen könnt, wie ich die Ägypter zur Schau gestellt habe und große Dinge unter ihnen getan habe. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Es geht also nicht nur um eine Machtdemonstration gegenüber dem Pharao, um ihn letztendlich dazu zu bewegen, das Volk Israel gehen zu lassen, sondern es geht darum, die Herrlichkeit und Größe und Macht Gottes in dieser Welt zu offenbaren. Und auch wir sollen in dieser Geschichte, in diesem Ereignis des Exodus verstehen, wie groß, wie mächtig, wie souverän, wie erhaben, wie unbezwingbar stark und heilig unser Gott, der JHWH ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt aus diesem Exodus-Bericht. Und weil der so wichtig ist, verwundert es auch nicht, dass im Alten und im Neuen Testament immer wieder darauf Bezug genommen wird. Also das heißt, das, was Gott hier ankündigt, warum er das macht, nämlich, dass er eine Erinnerung an die Macht und Größe von sich selber schafft. So verwundert es nicht, dass auch immer wieder im Alten und im Neuen Testament darauf Bezug genommen wird. Im Manuskript, Predigtmanuskript, habe ich es ein bisschen ausführlicher. Hier habe ich euch nur mal ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Erstes Buch Samuel, dann in mehreren Psalmen, da wird richtig lang aus dem Exodus zitiert. Dann beim Prophet Hosea, beim Prophet Amos, in der Apostelgeschichte, Stephanus vor dem Hohen Rat, als er sich verteidigt für seinen Glauben, da erzählt er die ganze Geschichte des Auszugs Israels aus Ägypten, um ihnen klarzumachen, was sie für einen großen Gott als Israeliten, als israelitisches Volk haben. Dann 1. Korintherbrief, Paulus bezieht sich darauf, der Hebräerbrief. Und das ist nur ein Ausschnitt von den Zitaten des Exodus-Berichts im Alten und Neuen Testament. Warum? Weil es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, was Gott alles getan hat und was Gott tut, wozu er fähig ist, auch heute noch, auch heute noch. Jede Generation in diesen mehreren Jahrhunderten oder schon Jahrtausenden, jede Ära hat die Erinnerung an dieses Ereignis und zitiert sie in der Bibel, um zu sagen, wir haben einen großen Gott, dem alle Macht gegeben ist. Oder wie David sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott will also seine Macht demonstrieren und er tut dies, indem er einen ganz klaren Unterschied zwischen dem ägyptischen Volk und den Israeliten macht. Also zum einen treffen manche Plagen nur die Ägypter, zum Beispiel die Stechmücken, die Viehpest, den Hagel oder auch die Finsternis. Das Volk Israel hat eine bestimmte Region in Ägypten zugewiesen bekommen. Goshen heißt die, wahrscheinlich irgendwo im Nordosten. Und in dieser Region gibt es diese Plagen nicht. Also Gott schützt die Israeliten bei diesen vier Plagen. Und in der letzten Plage, wo es um den Tod des Erstgeburt geht, da gibt Gott den Israeliten sogar eine ganz detaillierte Anleitung, wie sie dieser Plage entgehen können, nämlich indem sie das Passahlamm schlachten und essen. Das Passahlamm ist so wichtig, da werden wir noch eine ganze Predigt drüber halten. Aber Gott macht einen Unterschied zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Er will zeigen, dass er allein mächtig ist. Und er macht nicht nur einen Unterschied zwischen den Ägyptern und den Israeliten, sondern Gott zeigt auch, dass die Götter der Ägypter keinerlei Macht haben, indem nämlich sehr viele Plagen Bezug nehmen auf eine ägyptische Gottheit, die eigentlich dazu da ist, diese Plage, diese Katastrophe abzuwenden. Und ich zeige euch hier ganz kurz eine Tabelle, wir gehen da gar nicht durch, sondern die gibt es auch wieder im Manuskript. Ganz häufig gibt es genau eine oder sogar mehrere Gottheiten, die genau diese Plage verhindern soll, also Schutz des Nils oder eben von den Fröschen, die Viehpestgeschwüre, Finsternis. Für all das gibt es Götter, die angebetet werden. Und dieser Gott von Mose und Aaron, dieser JHWH macht deutlich, dem Pharao und dem ägyptischen Volk, eure Götter haben keine Macht. Mir ist alle Macht gegeben. Ich habe alle Macht. Denn wir wissen, dass Gott diesen Machtkampf hoch überlegen gewonnen hat. Und wir sind ja hier jetzt im Moment nur bei den 10 Plagen. Wir wissen ja dann, dass es weitergeht, nachdem sie dann tatsächlich gehen dürfen, wo sie vor dem Roten Meer stehen, wie Mose durch den Stab, wie Gott das Meer teilt und wie Wasser aus der Quelle sprudelt, aus dem Felsen sprudelt. Also diese Macht, Gott ist bei weitem den Ägyptern überlegen. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen genauer anschauen, was es mit dem Pharao auf sich hat, was er für eine Rolle spielt. Wie war eigentlich die Reaktion, die erste, als Mose und Aaron vor den Pharao kommen und sagen, der Herr, JHWH, hat mich geschickt. Er sagt, du sollst mein Volk, die Israeliten, die du versklavt hast, ziehen lassen. Wie war die Reaktion vom Pharao? Er sagt, wer ist denn dieser Herr? Fragte der Pharao. Weshalb sollte ich ihm gehorchen und Israel gehen lassen? Ich kenne den Herrn nicht und lasse sein Volk bestimmt nicht gehen. Also schon in den ersten Worten sehen wir so eine Überheblichkeit und einen Stolz. Und okay, man kann jetzt sagen, dem Pharao ist, soweit er denken kann, gesagt worden, hey, du bist ein Gott. Ja, und da lässt er sich nicht von irgendeinem anderen Gott, von irgendeinem Sklavengott da groß einschüchtern. Also von daher ist seine erste Reaktion vielleicht auch klar. Aber es geht ja weiter. Es geht weiter. Und irgendwo lesen wir dann in der Bibel, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Und darauf möchte ich heute Vormittag nochmal eingehen. Wir lesen einen Abschnitt oder einen Vers dazu, da heißt es, aber ich will das Herz des Pharaos verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägyptenland. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat diese Aussage schon immer irritiert. Weil ich sage mir, ja, was kann denn der Pharao dafür, wenn Gott sein Herz verhärtet, dafür, dass er die Israeliten nicht gehen lässt? Der kann ja gar nicht anders, wenn Gott das macht. Das ist doch ungerecht, ihn dafür zu bestrafen. Da ist auch eine gewisse Spannung. Wie gehen wir mit so einer Bibelstelle um? Und schauen wir uns mal die Details dazu an. Es gibt 11 Kapitel, 4 bis 14, 11 Kapitel, in denen ca. 21 Mal das Herz des Pharaos erwähnt wird. 9 Mal wird davon gesprochen, dass der Pharao sein Herz, selbst verhärtet, verstockt, verschließt. Und 10-mal heißt es, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet oder verschließt. Und Gott sucht ganz bewusst diesen Pharao aus, um seine Allmacht zu demonstrieren, um zu zeigen, dass er der souveräne, heilige, mächtige Gott ist, der über allem steht. Ja, der Pharao wurde von Anfang an als Gott erzogen. Man hat ihm immer gesagt, du bist ein Gott, du bist ja kein Mensch, bist nicht von dieser Welt. Und trotzdem gab es Hofbeamte, die auf Mose und Aaron gehört haben, also die ihnen auch geglaubt haben. Zum Beispiel bei der Hagelplage haben sie ihr Vieh in die Ställe gebracht teilweise. Aber der Pharao war immer wieder hochmütig und sündigte gegen Gott. Wir machen hier mal einen kurzen Einschub. Was hat das eigentlich mit unserem Alltag zu tun? Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie gehst du mit einer Situation um, die dir unangenehm ist, wo vielleicht jemand kommt und sagt, du, Gott hat mir das und das gezeigt oder das und das ist nicht richtig. Oder wo du vielleicht von deinem Gewissen her weißt, Dinge, die du tust, sind nicht richtig. Wenn du einen Fehler gemacht hast, korrigierst du den schnell? Verdrängst du einen Fehler? Bist du dankbar für Korrektur? Kannst du einen Fehler zugeben? Fällt es dir leicht, Fehler zuzugeben, vor dir selbst, vor anderen? Oder wenn du gesündigt hast, versuchst du das zu verbergen? Oder fällt es dir leicht, es ans Licht zu bringen, darüber zu reden, Gott um Vergebung bitten, dir selbst zu vergeben, es zu bekennen? Wie schnell kann es passieren, dass wir gegenüber Schlechten oder sogar Bösen abstumpfen, weil wenn wir es rechtfertigen, falsches Verhalten, dann wird es mit der Zeit gar nicht mehr so schlimm. Dann wird es okay oder sogar gut. Also auch da findet ein Prozess in uns statt, wo wir uns innerlich verändern. Und es ist ja auch so, wenn wir uns selber Fehler eingestehen müssen, ja, das fühlt sich nicht gut an. Keiner von uns sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Sondern wir sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Das macht uns beschämt, vielleicht Versager. Wir haben wieder was nicht hinbekommen. Und die Versuchung, das zu verdrängen, die ist groß. Die Versuchung, einen Fehler, eine Sünde, Versagen zu verdrängen, ist groß. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Pharao, denn er ist ja auch in einer ähnlichen Situation. Die Konfrontation des Pharao durch Mose, die ist am Anfang wahrscheinlich erstmal nur eine politische Frage. Da geht es um Macht. Ja, was wollt ihr Sklaven von mir als König? Ihr habt nichts zu sagen. Aber spätestens nach der 4. Plage, die dann die Zauberer und Magier des Pharaos nicht mehr kopieren können, die ersten 3 können sie noch nachmachen, ab der 4. können sie es nicht mehr. Spätestens dort sollte der Pharao merken, dass es tatsächlich mit einer höheren Macht zu tun hat. Und dass Mose und Aaron vielleicht tatsächlich in diesem Namen des Herrn kommen und etwas Macht und Autorität mitbringen, die der Pharao nicht hat. Und jedes Mal, wenn sie kommen, der Pharao widersteht Mose und Aaron, jedes Mal verschließt er sein Herz ein Stück weit mehr. Jedes Mal verhärtet sein Herz ein Stück weit mehr. Oder wie die Bibel sagt, er verstockt sein Herz. Und wir werden immun gegen das Reden Gottes. Und es interessiert uns nicht mehr. Und wir können Gott gar nicht mehr hören. Und deshalb lesen wir diesen wichtigen Vers im Neuen Testament im Hebräerbrief, wo es heißt, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung. Diese Hebräerstelle bezieht sich genau auf den Exodus, als die Israeliten dann in der Wüste sind und nichts mehr zu essen haben und das Wasser auszugehen droht und sie anfangen zu jammern und verbittert zu werden. Und Gott spricht und er hat gesprochen und hat all die Zeichen und Wunder geschickt und ihnen gezeigt, zu was er fähig ist, aber sie verschließen ihr Herz. Und der Hebräerbrief sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Verstockung des Herzens heißt, man verschließt sich bewusst für die Führung Gottes. Das kann auch uns ganz schnell passieren. Wenn wir wissen, wir sollen irgendwas eigentlich nicht machen und wir tun's. Oder wir wissen, wir sollen etwas machen und wir tun's nicht. Und einmal ist vielleicht noch nicht das Problem. Aber je häufiger wir das machen, umso immuner werden wir für das Reden Gottes. Wie oft haben wir die Möglichkeit zur Umkehr, wenn Gott zu uns spricht? Es braucht ja das Reden Gottes, dass wir ihn erkennen, dass wir umkehren, zum einen zur Sünde, von der Sünde, aber auch überhaupt ihn zu erkennen als den lebendigen Gott. Wie oft kann Gott reden und hören wir es? Einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, hundertmal? Wenn wir Ja sagen, ist alles klar, aber wenn wir Nein sagen, wie oft sind wir fähig, Gott zu widerstehen und bleiben offen für Gottes Reden? Denn jedes Mal, wenn wir gegen Gottes Willen handeln, verhärten wir unser Herz Gott gegenüber. Und irgendwann ist vielleicht dann auch der Punkt gekommen, wo unser Herz so hart ist, dass wir uns nicht mehr Gott zuwenden können. Das meine ich gar nicht als Drohung, sondern einfach, dass wir uns das mal überlegen. Ich denke, beim Pharao war das so. Am Schluss hat er sein Herz so verhärtet, dass er gar nicht mehr Gott hören kann oder Gott in Mose und Aarons Handeln sehen kann. Und gleichzeitig hat Gott sein Herz verhärtet, aber es lässt sich nicht mehr auseinanderdividieren, wer jetzt welchen Anteil hat. Sondern wir werden hart für das Reden Gottes und wir empfangen das Wort Gottes nicht mehr. Das eine, was wir tun und das, was Gott tun, das lässt sich irgendwann nicht mehr trennen. Also Gott zeigt in seinen Zeichen und Wundern in Ägypten, zeigt er seine Macht. Er zeigt dies gegenüber dem Pharao, der seine Schlüsse daraus zieht und seine Entscheidungen trifft. Er zeigt es gegenüber der ganzen Nation Ägypten und er zeigt es auch gegenüber seinem ganzen Volk Israel. Und für Israel wird es ein wesentliches Geschichtserlebnis in der gesamten Epoche dieser Nation, die es immer wieder erzählt, weil aus dem heraus Glaube, Sicherheit, Hoffnung, und das Wissen, dass sie einen großen Gott haben, der zu ihnen steht, aus dem herauskommt. Auch wir haben unsere Gotterlebnisse. Und auch wir dürfen die pflegen und uns immer wieder in Erinnerung rufen. Und vorhin haben so viele die Hand gehoben. Ich lade euch ein, das immer wieder euch bewusst zu machen, wenn Gott eingegriffen hat, diese Gedanken, diese Erinnerung zu pflegen. Und vielleicht ist das der wichtigste Punkt aus den 10 Plagen für uns. Dass wir sehen, zu was Gott fähig ist. Und dass er auch heute noch handelt. Und dass wir einen großen, souveränen Gott haben, auf den wir uns verlassen dürfen. Er ist immer noch der gleiche an Größe, an Macht und Souveränität. Lobe den Herrn, meine Seele. und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Amen. Und Herr Jesus, ich bete, Herr, dass du jetzt kommst und dass alle, die wir dieses Erlebnis mit dir schon hatten, ein Erlebnis, das uns so berührt hat, dass es immer wieder Nahrung bekommt und lebt in uns, in unseren Herzen. Und dass die Hand nicht gehoben haben oder kein Erlebnis bislang haben, dass sie erleben dürfen, welche Macht und Größe du, Gott, hast und wie du hineinsprichst in das Leben jedes Einzelnen. Du bist groß und das bekennen wir vor dir, Jesus. Amen.